Was denken Sie denn, was hat Ihren Vater dazu veranlasst, so extravagant zu sein, so farbenfroh und gegen die Norm, gegen die damaligen Norm zu sein?
Viele meinen, dass das entstanden ist durch das Zusammentreffen mit Bruno Taut. Und es war ja bisher auch allgemeine Lesart, dass Taut der Erfinder der Farbgebung ist oder die Farbe am Bau. Aber die Forschungsarbeit, die Frau Dr. Maasberg über meinen Vater betrieben hat, hat eigentlich ein ganz anderes Bild gezeigt. Es gab eine Bewegung zur Farbe am Bau schon eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und mein Vater ist nach seinem Studium in Stuttgart zu einem Architekten in Freiburg gegangen, einem Architekturbüro Brendel. Und dieser Herr Brendel hatte sowohl in Freiburg selbst, aber auch in Breslau größere Objekte bewusst farbig gestaltet. Die Herdersche Verlagsanstalt in Freiburg. Und auch mein Vater hat bei seinem Lehrherrn, dem Architekten Bürkle in Sindelfingen, Verbindung zur Farbe gehabt, Farbe am Bau. Und schon als Lehrling die Friedhofshalle der Stadt Sindelfingen ausgemalt. Das war alles lange vor dem Ersten Weltkrieg, 1909 war das. Das heißt also, er hat sich selbst auch für diese Form der Gestaltung von Fassaden und Innenräumen beschäftigt und hat das auch zum Ausdruck gebracht, dass er das ein sehr wichtiges und vor allen Dingen ein nicht sehr teures Element ist, um Fassaden zu gestalten und Räume zu gestalten. Und so wie wir heute wissen, ist durch das Zusammentreffen mit Bruno Taut anlässlich der Ausstellung für unbekannte Architekten Anfang 1919 in Berlin, sind beide darauf aufmerksam geworden, wir haben ja, was Farbe betrifft, die gleichen Ideen. Da gab es den ersten Austausch, den Gedankenaustausch über die Gestaltung. Und das muss damals eine so große gesellschaftliche Umwälzung gewesen sein nach dem Ersten Weltkrieg. Ich behaupte mehr als damals unsere Wende nach 1990. Denn wir hatten das große Glück, eine 40 Jahre lang bewährte Demokratie kennenzulernen. Die Menschen damals, die haben einen bisher immer verhimmelten Kaiser verloren, einen Krieg verloren. Die sind also in ein Nichts verschwunden und mussten sich völlig neu erfinden und wussten nicht, wie die gesellschaftliche Entwicklung einmal läuft. Und so war eben das Suchen nach einer neuen Form der Kunst und der Architektur eine der wichtigen neuen Aufgaben, mit denen sich die jungen Künstler damals gestellt haben. Und so sind zahllose, alle möglichen Vereinigungen und Verbände entstanden. Und bei der Gelegenheit, das ist belegt, dass Taut und Kreil sich da kennengelernt haben und festgestellt haben, wir haben, was Farbgestaltung betrifft, das gleiche Gedankengut. Es kann sein, dass mein Vater Taut auch schon in Stuttgart kennengelernt haben. Denn als er Student war in Stuttgart, war Taut auch in Stuttgart. Aber das haben wir nicht finden können. Gibt es keinen Nachweis für. Aber zu der Ausstellung da in Berlin, ja, gibt es Dokumente dafür. Und daran hat sich Taut erinnert, als er 1921 die Berufung nach Magdeburg bekommen hatte. Und auch aus dem gleichen Grunde, denn er hat ja 1913 schon die Siedlung Reformen in Magdeburg begonnen, auch mit farblicher Gestaltung. Und die Siedlung Falkenberg in Berlin war auch etwas völlig Neues und Besonderes. Und der Oberbürgermeister von Magdeburg, der war daran interessiert und hat gesagt, sowas muss die Arbeiterklasse haben, so muss sie leben. Und so einen Mann hole ich mir nach Magdeburg. Und Taut hat sich aus der Kenntnis, das war ein Mann, der die Fähigkeit hatte, Personen an sich zu binden, die in seinem Sinne arbeiten konnten. Und daraus hat sich eine Zusammenarbeit ergeben, dass Taut der Mann für die Außenarbeit war, der im Rat seine Ideen durchsetzen musste. Der Beims hat gesagt, was der Taut da macht, verstehe ich nicht, aber es wird schon richtig sein. Und Taut hat auch die notwendigen Künstler und andere Leute rangeholt nach Magdeburg, hat die begeistert dafür, hat also die Öffentlichkeit Arbeit gemacht und die Arbeit vor Ort, das ist also bewiesen auch, hat mein Vater gemacht.
Können Sie sich vorstellen, dass dieser Ideenreichtum vor allem durch die Kriegserfahrung entstanden ist, weil Sie ja so viel Elend und Leid erfahren haben während des Ersten Weltkrieges und dass Sie quasi aus den Trümmern des Ersten Weltkrieges etwas Neues und Fantastisches schaffen wollen?
Also in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es das schon. Es fing schon an. Ja, also der Deutsche Werkbund oder was Taut mit seinem Glashaus. Es kamen neue Materialien auf, die man bauseitig verwenden konnte, Glas und solche. Also es war in der Entwicklung, aber gesellschaftlich eigentlich nicht gewollt. Und dann kam die Zäsur durch den Krieg. Und nach dem Krieg, diese Suche nach Neuem, hat einfach Ideen hervorgebracht, zu denen man heute sagt, was haben die denn eigentlich gemacht? Ja, wenn man die Bilder anguckt, die auch, wenn ich mal das Hauptwerk von Taut, die gläserne Kette, anschaue, wobei es auch aus der Forschung Gedanken gibt, von amerikanischer Seite her, von amerikanischen Forschern. Kreil hat sich ja das Pseudonym Anfang gegeben. Daraus schließen einige, er hat den Anstoß gegeben. Wir müssen eine Vereinigung. Also die Suche nach dem Neuen war einfach, es musste mal raus. Ja? Und so wie in Magdeburg auch, das war auch typisch für die Zeit. Warum die Zeit damals so anders war als heute. Das war eine Stadt, die aus der Festungshaft entlassen worden ist. Ich kann mir also durchaus vorstellen, wie begeistert die waren. Jetzt können wir endlich mal mit unserer Stadt was machen. Alles war sonst in der Gefangenschaft der Mauern eingepresst. Und wenn man irgendwo Platz brauchte, musste man nach oben bauen, aber nie in die Breite. Ja? Und dass die nun von Architektur und von den Künstlern, also von den sogenannten Augenkünstlern, Künsten, der Anfang war. Das kann ich mir also gut vorstellen. Aber das ist, aus der Freude, jetzt sind wir den Kaiser los, das glaube ich nicht. Das ist einfach aus der Suche nach Neuem entstanden. Und da kommen dann erstmal so eine verrückten Ideen auf. Das konnte man nicht bauen. Das Sternenhaus oder. Es ist ja nicht die Idee eines Einzelnen gewesen. Das war eine wirklich, was Taut da zusammengesucht hat an den 18 Leuten, die da zur Kette gehörten. Das war ja nur ein ganz kleiner Teil von 100 solcher. Mein Vater hat sehr viele Ideen gefunden 1919 bei den sogenannten Jungen Franken. Das war die Gruppe, die um Landauer einen Rätestaat schaffen wollte, bayerische, haben den Arbeitsrat für Kunst gebildet. Auch alles so ein bisschen sowjetisch angehaucht. Ja. Auf der Suche nach, also irgendetwas zu schaffen und neu zu machen. Und dabei überspitzt. den Dadaismus, Kubismus und also ein Mischmasch von allen und jedem. Und wenn man sich das dann vorstellt, und das zeigt die Ausstellung auch sehr schön, was sich innerhalb weniger Jahre am Wandel in der Kunstauffassung und in der Architektur getan hat, das waren die gleichen Menschen, die diese herrliche Architektur zustande gebracht haben. Das ist schon ein Wunder. Wirklich ein Wunder. Und man muss auch in der Beurteilung dessen, was damals geschehen ist, darf man nicht mit heutigen Maßstäben messen. Ich habe jedem, der sich damit beschäftigt, immer empfohlen, die Gelegenheit zu nutzen, im Uli, die Filme laufen noch, einen Film aus der Bauhausreihe anzuschauen. Da gab es einen berühmten Fotografen, der auch in Machtenburg angestellt, im Moroi Notch. Der war am Bauhaus Fotograf und Bauhaus hat ja nicht bloß Architektur gemacht oder ganz wenig Architektur, sondern alles, was um die Gebäude herum, also auch Theaterkunst. Der hat Bühnenbilder gemacht, vor allem vorrangig. Und große Malerei. Auch verrückte Ideen. Mit dem Auto über der Leinwand zu fahren, nach allen Himmelsrichtungen und die Reifen angestrichen und hat dann daraus Bilder gemacht, ja, um auch was Neues zu bringen. Und der hat auch Filme als Regisseur gemacht, schwarz-weiß damals. Und einer dieser Filme von ihm ist Berliner Stillleben, nennt er sich. Wenn man den gesehen hat, der zeigt in Berlin die Wohn- und Lebensverhältnisse der frühen 20er Jahre. Erster Hinterhof, zweiter Hinterhof, dritter Hof, fünfter Hinterhof, wie die Kinder im Schlamm und Dreck rumspielen, welche Arbeits- und Lebensverhältnisse es gab. Wenn man aus dieser Sicht unter den Verhältnissen des schlechten oder des miserablen Wohnumfeldes, der Arbeitslosigkeit und der geringen Zuversicht, was wird denn nun eigentlich an uns, das sieht, was dann die neue Garde der Architekten geschaffen hat, dann müsste man es eigentlich als Weltwunder einordnen. Ja, so sehe ich das. So vorher betrachten. Aus heutiger Sicht sagt man sich, warum denn so klein und das ist doch viel zu wenig und da kann man doch nicht drin wohnen. Ja? Aber unsere damaligen Verhältnisse. Also eine Aufbruchsstimmung, wie sie in der Zeit damals gewesen ist, sagenhaft. Und was sich daraus daraus gemacht hat, ist einfach noch ein Schritt mehr.
Wissen Sie vielleicht oder können Sie sich vielleicht vorstellen, wie die damaligen Magdeburger darauf reagiert haben? Weil das war ja schon ziemlich untypisch und sehr avantgardistisch.
Kann man nur verstehen unter dem Gesichtspunkt, nun wollen wir aus unserer Stadt etwas machen. Und kann man auch nur verstehen, dass der damalige Oberbürgermeister, der Hermann Beims, oder dass die Stadt, jetzt sagt man so, das große Glück hatte, dass ein Oberbürgermeister über einen so langen Zeitraum die Stadt leiten konnte. Einer, der voller Visionen war und voller Ideen und alles anders machte als eigentlich ringsherum andere. Kleines Beispiel. Als die Soldaten aus dem Krieg zurückkamen, hat die Reichsregierung den großen Städten finanzielle Fonds gegeben, damit die Leute beschäftigt werden, damit die nicht auf der Straße rumrennen oder revolutionäre Ideen vertreten oder sonst was. Die mussten ja erstmal irgendwo irgendwas machen. Und wenn es Straße fegen, Park aufräumen und weiß ich was. Und da hat Beims gesagt, ja, mit dem Geld, aber Straße fegen und sowas machen wir damit nicht. Und der hat dann angefangen, von den alten Festungsanlagen, die um die Festung herum waren noch Forts, also davor war ein Fort, ja, Einrichtung, wo man so weit schießen konnte, dass man auch quer und kreuz eventuell durchgebrochene noch erreichen konnte. Und die hat er umgestaltet zu Sportanlagen, zu Bädern. Das ist ja heute alles in der Stadt drin. Also an der Leipziger Straße draußen, das Karl-Miller-Bad ist ja fast Stadtzentrum schon, in Neustadt und überall. Er hat also hat das Geld nicht einfach für so verwendet, wie es hätte sein sollen, Menschen einfach nur beschäftigen, sondern er hat was Nützliches draus gemacht. Und deswegen hat er auch den Taut geholt. Das ist doch ein Wunder, dass der Mann überhaupt Stadtbauer hat. Das ist der einzige dieser Architekten in Deutschland, der überhaupt in eine solche Funktion gekommen ist. Denn der hatte keine Verwaltungserfahrung. Er war selbst noch Suchender auf dem Gebiet. Ja, das war ja für ihn auch alles neu. Er wollte eine Stadt gestalten, um das Neue mal darstellen zu können. Das war sein Wille. Hat mit dem Siedlungsbau angefangen, Magdeburg, hat den Bürgermeister gefunden, der gesagt hat, jawohl, so wollen wir es weitermachen. Und holte ihn nach Magdeburg gegen jede Regel der Auslobung. Heute würde man sagen, der hat seine Leute bestochen, dass sie ihn wählen. Ja, egal wie er es gemacht hat, er hat ihn gewählt. Und hat immer die Menschen, die Stadt Magdeburg, versucht zu begeistern, wir machen aus unserer Stadt was Neues. Also der Trend, der in der Bevölkerung insgesamt in Deutschland war, hat er hier noch potenziert für sein Territorium, weil der Zufall, dass die Festung auch nicht mehr da war, nun auch eine Triebfeder gewesen ist. Ja? Also das muss man eben, da ist der Anfang. Und Beims hat genauso die Fähigkeit besessen wie Taut, Leute an sich zu binden, die Ideen hatten, wie man das, was er wollte, umsetzen kann. Ja? Und dieses Zusammentreffen, das war das Wunderwürdigste. Allerdings muss ich sagen, mein Vater hat die ganze, was die Farbgestaltung dann betraf, die ganze Arbeit vor Ort machen müssen. Das heißt also, Eigentümer davon überzeugen, dass ihr Haus hässlich aussieht, dass es mit Farbe schöner aussehen würde, dass es für die Stadt Magdeburg etwas wäre und da die MIAMA, die Ausstellung, die erste große, 1922 kommt, die von draußen kommen sollen, sehen, Magdeburg ist doch lebenswert. Mach mal was. Und wenn sie dann bereit waren, das zu machen, hat er ihnen sagen müssen, aber du musst doch selbst bezahlen. Ja? Also was da für Überzeugungsarbeit da drin steckt, das glaube ich schon, auch genauso groß war natürlich auch die ablehnende Haltung. Typisch die Klapsuhr. Vor dem heutigen Opernhaus hat eine Normaluhr gestanden. Und diese rechteckige oder quadratische Grundriss, da hat mein Vater, das kann man an der Ausstellung leider nicht sehen, die hätte man so ein bisschen schräg fotografieren müssen, drei Seiten bemalt. Eine hat er so gelassen. Damit man immer sehen kann, das alte Ding da drunter, das hässliche, das so hat es mal ausgesehen und ich gestalte das jetzt so. Da haben die Leute davor gestanden und haben gesagt, den, der das so anmalt, dem müsste man eine Dynamitpatrone unter den Arsch, damit er mal aufhört. Und auch exponierte Leute, Ilja Ehrenburg hat Magdeburg besucht. Das Schriftstück habe ich zu Hause, habe ich in meinen Unterlagen. Der war entsetzt. Der war entsetzt, wie man sowas machen kann. Ja. Also es gab sowohl für und wider, aber es sind immerhin 80 Objekte, und das ist schon eine ganze Menge. In der unterschiedlichsten Farbgebung, da ist ja alles da gewesen. Es gab kein Konzept. Jedes Haus ist anders. Ja. An jedem ist immer eine neue Idee zustande gekommen. Wie gesagt, dass das vor Ort war, und das ist auch bewiesen nur dadurch, dass ich in meinen Unterlagen einen Führer durch die Stadt Magdeburg gefunden habe. Die Stadt hat dann für die MIAMA ein kleines Heftchen rausgegeben, so wie es damals war, primitiv und einfach, war ja alles noch nach dem Weltkrieg mit Glanzdruck gab es damals noch nichts. Und das gehörte einfach auch scheinbar in die Zeit damals. Die eigentlichen Leute traten gar nicht mit ihren Namen in den Vordergrund. Das war das Hochbeamt. Die staatliche Funktion war diejenige, die das gemacht hat. Und in eines dieser Hefte, da hat mein Vater, und da standen in dem Führer drin, wie man mit der Straßenbahn oder zu Fuß da hinkommt, wo das im Einzelnen ist. Und Taut hatte ja auch ein paar honorige Leute angeworben, die auch große Objekte gestalten. Die standen mit Namen drin. Und alles andere firmierte unter dem Namen Hochbeamt. Und in dieses Heft hat mein Vater mit Bleistift eingetragen, mit einem K, Kreil, und mit einem T, Taut, die Urheberschaft. Und da sind 80% von meinem Vater und 20% sind Taut. Und daraus hat die Frau Maasberg in ihrer Doktorarbeit dann abgeleitet, Taut war der Vertreter in der Öffentlichkeit. Es waren seine Ideen, aber das Gedankengut, und das ist, sie hat dann auch Schriftverkehr ausgegraben, den Taut geschrieben hat, wo bestätigt, der Kreil macht, arbeitet selbstständig, arbeitet in meinem Sinn. Ich habe gar keine Zeit dafür als Ratsarbeit. Die Ratsarbeit kostet so viel Zeit, das nach außen zu propagieren und mit in der Zeitung Artikel zu schreiben, Vorträge zu halten, die Ratsmitglieder zu überzeugen, die mussten dazu einem Ja sagen. Ja? Was da dazu gehört, das kann man sich ja vorstellen. Ja? So was Neues, wo alle gesagt haben, das verstehen wir doch überhaupt nicht. Ja? Und da muss es dann jemanden geben, der das macht. Und den brauchte Taut gar nicht zu beaufsichtigen, weil sie beide gut verstanden haben. Und diese Freundschaft hat ein Leben lang angehalten. Und von der Freundschaft habe ich auch meinen Namen. Bruno Taut ist mein Pate. Das ging also auch in der Familie.
Wenn wir schon bei Bruno Taut angelangt sind, dann machen wir doch vielleicht mit ihm weiter. Der ist ja damals ins türkische Exil geflohen.
Ja, wissen Sie warum? Ja, es gibt einen ganz plausiblen Grund. Taut wird ja oft behauptet, wir haben gar nicht gewusst, was mit Hitler auf uns zukommt. Aber die haben es gewusst. Also Leute, die das behaupten, sagen oftmals eben aus eigenem Interesse nicht der Wahrheit. Taut ist ja 32 schon gegangen nach Moskau, um dort festzustellen, der Sozialismus ist ja in der Realität gar nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Ist also wieder zurückgekommen. War Ende 32 wieder in Berlin. Und dann kam die Machtübernahme und dann ist er sofort verschwunden nach Japan. Und in Japan, und das hatte er nicht bedacht, durfte ein Ausländer nicht bauen. Von Taut gibt es sehr viel Schriftliches aus der japanischen Zeit. Er hat Bücher geschrieben, aber eine ganze Reihe habe ich auch selber auch in Japanisch. Er hat sehr viel Inneneinrichtungen gestaltet. Also alles, was man drinnen sieht, Gebrauchsgegenstände und sowas. Aber bauen durfte er nicht. Und aus dem Grund hat er ja Magdeburg verlassen. Er hatte ja einen 12-Jahres-Vertrag. Und hat dann festgestellt, Ratsarbeit ist sowas von aufregend und liegt ihm nicht. Er wollte lieber bauen. Und deswegen ist er wieder nach Berlin gegangen. Und so hat er auch aus dem gleichen Grund, ich will wieder bauen, Tokio verlassen. Spielte auch seine Gesundheit ein bisschen mit eine Rolle. Aber der Hauptgrund war, dass dieses Verbot in Japan, dass Ausländer nicht öffentlich bauen dürfen. Das ist eine Sache. Und es hat ja bis zu dem Zeitpunkt immer, die Schriftverkehr gibt es, der ist da, der ist erhalten geblieben, das Bemühen von Taut gegeben, meinen Vater auch in die Türkei zu holen.
Warum ist der Vater denn nicht mitgegangen?
Also er wollte sich von Taut emanzipieren. Er war eben, das ist aus der Anfangszeit, wenn Sie das mal genau verfolgen, Auch das stammt alles von Marsberg, weiß ich also nicht. Ich plappere das jetzt nach, was sie aus den Unterlagen, die ich hier gegeben habe, ablesen konnte und bewiesen hat. Taut war bis 24 in der Stadt beschäftigt. Es gab den ersten Krach öffentlich, als Taut meinem Vater einen Auftrag gegeben hat, den Miama-Pavillon zu projektieren. Denn ein staatlich Angestellter darf ja nicht freiberufliche Arbeit nebenbei machen. Das geht nicht. Das ist immer schon so gewesen, das war damals auch so. Aber der Besitzer der Schokoladenfabrik, auch das hat Frau Marsberg aus dem Schriftverkehr gefunden, der hat Taut angesprochen, er möchte für ihn einen Pavillon bauen oder projektieren, damit er an der Miama in zentraler Stelle etwas hat. Und da hat Taut gesagt, ich bin als Stadtbauer, da habe ich aber einen viel besseren, der das kann. Da ist einer, der ist bei mir beschäftigt, Herr Kreil, und hat das weitergegeben. Und so ist mein Vater an diesen Pavillon gekommen und hat dann im Auftrag von Taut den Pavillon projektiert. Schwarzarbeit. Das würde man heute sagen. Das hat Ärger gegeben. Das hat natürlich, denn es gab ja auch Strömungen gegen diese neue Richtung. Und sowas sucht man ja dann. Ja. So, das hat dazu geführt, dass mein Vater, der nun unbedingt, auch das ist aus der Doktorarbeit erkennbar, mein Vater hat mit der neuen, sagen wir, den Expressionismus früher in der Bausprache, in seiner Bausprache verlassen als Taut. Mit dem Bau der Landeskreditbank in Machtoburg 1923. Er hat sich im Jahr 23 schon beurlauben lassen. Hat also ein Jahr lang Urlaub, unbezahlten Urlaub genommen. Er ist auch mit Taut zusammen offiziell ausgestiegen. Er war aber ein Jahr vorher schon nicht mehr da. Hat also die Landeskreditbank projektiert, freiberuflich, als Urlaub, beurlaubter städtischer Mitarbeiter. So ist das entstanden. Und wenn Sie die Architektursprache sehen, dann sehen Sie noch Einflüsse des Expressionismus, aber Sie sind auch in der Grundrissgestaltung und auch ein ganz schwieriger Grundriss, Grundstücksform, wie er die gemeistert hat, hinter der Ulrichskirche das da so reinzubauen, das ist einmalig. Ja. Und da hat sie auch nachgewiesen, dass er schon in Gedanken, schon in seiner Architektursprache schon weiter war als Taut. Ja, der ja in Reform immer noch den alten Stil gebaut hat. Ja, also so ist das entstanden, viel früher schon.
Das heißt, Bruno Taut hat von dem Vater eigentlich ziemlich viel gelernt.
Nein, das war eine gegenseitige Ergänzung. So, und diese gegenseitige Ergänzung, die hat auch, die Architekten in Deutschland haben damals auch von außen her Einflüsse aufgenommen. Die Holländer waren eigentlich viel früher. P.P. Out hieß der Architekt. Der war auch bei uns zu Hause. Ja, ganz berühmter Mann. Und da kamen die Einflüsse her über den Siedlungsbau. Ja, haben beide auch aufgegriffen. Also man muss das so sehen, dass Taut und Kreil parallel Gedanken gut entwickeln konnten, ohne sich gegenseitig zu konsultieren. Das passte alles. Ja. In der Ausstellung hängt einer der Rollenbriefe. Den habe ich auch beigesteuert. Und habe auch darum gebeten, dass der ausgehängt wird, damit man sieht, wie die beiden mal korrespondiert haben. Das war nicht, wie geht's dir und ich hoffe, du bist gesund. Das war immer architekturphilosophische, architekturhistorische Auseinandersetzung. Bis in die 30er Jahre hinein. Also als sie schon weit von entfernt waren. Der Brief stammt aus dem Jahr 1933. Und daran kann man merken, wie sehr die doch geistig harmoniert haben und sich gut verstanden haben. Also das war keine Feindschaft. Aber mein Vater hat eben gemerkt, wenn er im Schatten von Staudt ist, dann ist er immer der Mitarbeiter. Und das wollte er. Und er hat sich ja dadurch, dass Staudt weggegangen ist, und diese ganze Gruppe, die Rühl und Göderitz und Gauger und Zabel, das ist eigenständige Arbeit, die entwickelt haben. Wird fälschlicherweise alles Staudt zugeschrieben. Das ist verkehrt. Die Ausstellung, die im IBA-Shop ist, ist eine architekturhistorische Lüge. Da steht über allem Staudt, schwebt als geistiger Vater über diesen Ausstellungen. Das ist eigene Architektursprache, das ist eigene Entwicklung. So wie Kreil Siedlungen gebaut hat, hat Staudt sie nicht gebaut. Da waren sie ganz anders, auch in der äußeren Architektur. Und was sich in Machtruhig entwickelt hat, war ein eigenständiger, schöpferischer Personenkreis. Ja, hatten auch einen eigenen Namen, international geachtet. Machtruhig ist bekannt geworden durch diese Geschichte. Und die waren ja auch die Ersten, die angefangen haben, Siedlungen zu bauen. Und Machtruhig hat noch Siedlungen gebaut, als die anderen aufhören mussten, weil sie kein Kapital mehr hatten. Machtruhig hatte noch. Und die Befreiung aus dieser Gebundenheit an ein Amt, die wollte er nicht wieder haben. Ja. Und deswegen, also, obwohl er ihm ja hier nicht gut ging in zu Hitlers Zeiten, aber zu Staudt hingehen wollte er auch nicht.
Die Mittel kamen zustande durch die damals neu eingeführte Hauszinssteuer.
Nicht alleine. Das war ein wichtiger Grund, ja. Aber Machtruhig hat mehr gemacht noch. Das war ja das, was man dem Balms immer anrechnen muss. Aus allem, was staatlich vorgegeben worden ist, hat er immer noch etwas anderes gemacht und hat Leute dafür gehabt, die seine Ideen verstehen und auch mit neuen Ideen in die Praxis umsetzen konnten. Da spielt der Herr Plumbum eine Rolle. In Machtruhig gab es schon eine große Genossenschaftsbewegung. Lauter kleine Genossenschaften, die Arbeitersiedlungen bauten, vor dem Ersten Weltkrieg. So ist ja auch die Siedlung Reform entstanden, aus der Gartenstadtbewegung. Auch typisch für Machtruhig. Anfang in England, in Holland und dann in Machtruhig. Und als nun nach dem Ersten Weltkrieg die Wohnungsnot, und nicht nur die Wohnungsnot aus dem Zuzug von Industriearbeitern, weil die Städte durch die Industrialisierung enorm wuchsen, sondern in Machtruhig dazu noch durch die Befreiung aus der Festung neuer Wohnbedarf entstanden ist, stand die Frage, wie finanziert man das? Und da ist der Plumbum auf die Idee gekommen, wir schließen in Machtruhig die kleinen Genossenschaften bei Beibehaltung ihrer Eigenständigkeit zu einem Verein zusammen. Genossenschaften sind auf ihre Eigenständigkeit sehr, sehr besessen. Wenn man da was antastet, dann kommt man nicht weiter. Das ist Gartenvereine sind noch schlimmer. Das war auch zu DDR-Zeiten so. Also ich habe ja sehr viele Komplexe zu DDR-Zeiten vorbereiten müssen, Wohnkomplexe. Die, die den größten Widerstand machten, waren die Gartenvereine, weil die da alle irgendwas hatten. Ja. An die kam auch die Partei nicht ran. Da war nichts zu machen. Also das ist irgendwie aus alter Tradition geworden. Und das hat Plumbum berücksichtigt. Das sind ja alles eigene Mittel, die die verwendet haben. Aber die waren eben so klein an Eigenkapital, dass man eine Siedlung Jordanstraße 20 Jahre gebaut hätte und nicht 5 Jahre. Und an der anderen, also das wäre nichts geworden mit den kleinen Siedlungen. Dann hat er die genommen und hat mit denen geredet und hat sie zusammengeschlossen zum Verein für Kleinwohnungswesen. Und nun war das plötzlich ein großer Verein, der eine große Kapitaldecke hat. Und der hat mit dieser großen Kapitaldecke natürlich Kredite bekommen. Und die Hauszinssteuer noch dazu. Und für Machtdurch die Festlegung, um der Bodenspekulation die Grundlage zu nehmen. Es wird nur auf städtischem Boden gebaut. Und 49% gehören der Stadt von diesem Verein. Wir haben nicht die Übermacht, aber wir haben so viel, dass wir mitreden können. Ja? Und dieses Konvolut, was da geschaffen wird, das ist die Grundlage dafür gewesen. Was will denn ein Architekt bauen, wenn er keinen Bauherrn hat, der etwas bauen möchte und auch das Geld dazu hat? Dann sind seine schönen Ideen null und nichtig. Ja? Und dieses vier Leute, der Kämmerer von Balms, der Plumbum, der als Fraktionsvorsitzender im Rat saß und das durchsetzen konnte, und sein Architekt Kreil. Kreil war der Architekt des Vereins für Kleinwohnungswesen. Das war der größte Auftraggeber der Stadt Machtdurch für den Siedlungsbau. Und das Geheimnis, warum das funktioniert hat. Ja? Balms hat ja auch gesagt, ich brauche eine Straßenbahn in Machtdurch. Und hat auch nicht wie heute in die andere Umgebung geguckt, wer macht es denn noch teurer, wenn die noch teurer sind, dann kann ich ja auch höhere Preise nehmen. Ja? Nee, der hat gesagt, was kann denn meine Bevölkerung leisten? Und da sind 15 Pfennig rausgekommen, mit Umsteigen und anderthalb Stunden. Ja? Also, die haben einfach anders gedacht für die Stadt. Und der Auftrag war für diese Genossenschaft, dass Wohnungen geschaffen werden müssen, die für die arbeitende Bevölkerung gedacht sind. Arbeiterklasse, war so. Die Architekten haben sich auch als Architekten Arbeiterklasse verstanden. Und zu erschwinglichen Mieten. Das war das Ziel. Immer und von Anfang an. Und das hat Machtdurch wirklich durchgehalten mit der ganz normalen Bauweise. Kalk, ein Stein, ein Kalk. Andere haben angefangen, moderne Bauweisen einzuführen mit Montagebau und weiß ich was alles, sind kläglich dran gescheitert. Da sollten dann, wenn es irgendwie geht, vielleicht noch Verwaltungsleute, die ein bisschen mehr Geld hatten, einziehen. Oder die Wohnung oder die Siedlung war nicht belohnt. Ja? Aber Machtdurch war von Anfang an immer von arbeitenden Bevölkerung und immer voll ausgelastet. Also das war das große, dieses Gemisch aus staatlicher Hilfe und städtischen Ideenreichtum. Das war der Grundlage dafür, dass das so geklappt hat.
Kennen Sie eigentlich in den heutigen Neubauten die Ideen Ihres Vaters eigentlich wieder?
Was damals neu war. Vom Grund aus her eine Wohnung zu schaffen, betrachtet von dem Mulholland Notch-Film, wo zwei Familien in einer Wohnung wohnten, sechs Leute, die Kinder umschichtig schlafen mussten. In einer Wohnung muss es einen Raum geben, der der Familie gehört. Das war die Einführung der Wohnküche. Die muss aber auch so viel Raum bieten, dass Individualismus gewährleistet wird. Und es muss ein Umfeld geben, um die Wohnung, wo sich Familien einen Freiraum haben. Und deswegen die Trennung zwischen dem öffentlichen Bereich und einem sehr großen Hofbereich, also dem individuellen Bereich für die Mieter. Das war sowas von neu. Und die erste Siedlung, die in Deutschland gebaut worden ist, war die Balms-Siedlung. Das hat es nie wieder gegeben. Was muss man sich auch mal vorstellen? Diese Balms-Siedlung sollte ja erstmal dreimal so groß werden. Da hat da kam Hitler zu früh. Ja. Aber die ist projektiert worden. Da war Taut auch schon nicht mehr da. Die ist projektiert worden. In Windeseile. In städtebaulichen Konzepten nach diesen Grundlagen. Wohnungen und Freiraum für die Bevölkerung. Grünflächen zu schaffen, Verkehrsanbindung sichern, Licht, Duft und Sonne. Und dann musste der Rat ja noch beschließen. Und da hat Balms es vermocht, seinen gesamten Rat von dieser neuen Idee zu überzeugen. Und die Einmaligkeit besessen, dass mit einem einstimmigen Beschluss, einschließlich Opposition, der Beschluss gefallen ist, jawohl, das bauen wir an, macht euch. Hat nie wieder gegeben. Auch die anderen Siedlungen danach nicht, sind nicht wieder einstimmig geschlossen worden. Aber Balms-Siedlung einstimmig mit allem drum und dran. Das kann keine andere Stadt aufweisen. Ja? Da muss man auch mal überlegen, was an Überzeugungsarbeit dazu notwendig war, um die Menschen, und da sind eben solche Leute wie Plumbum und er war ja nicht alleine. Ja? Er hat einen Vorteil gehabt, dass die Fraktion der SPD die stärkste Fraktion war. Aber dass die Opposition letzten Endes dann auch Ja gesagt hat. Und dass das kein Jahr oder zwei Jahre gedauert hat, bis man es alles mal so. Das sind Wochen. Wenn man das auch wieder bei der Stadthalle passiert ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja, ich bin im Machtwort ja auch im Rat gewesen, weil ich Wohnungsbaukomplexe vorbereitet habe. Und zu DDR-Zeiten war es wahrlich nicht schwierig, sowas zu machen. Ja, aber so schnell, das ging nicht. Das ging bloß bei beiden. Ja. Und das passt natürlich in die Freude der Machtwoher. Jetzt sind wir frei, jetzt können wir uns bewegen. Und wir bauen da. Und das hat das große Entsetzen meines Vaters hervorgerufen. Warum baut die Stadt im Westen? Beim Siedlung, seine Jordanstraße musste er im Westen bauen. Da war der erste Bau dann. Da, wo die Stadt am miserabelsten ist. Flammenden Artikel in der Volksstimme 1926. Wir haben die Idee, wir bauen ein Rathaus auf der ehemaligen Zitadelle. Ein Rathaus braucht Umfeld. Und der Tautsche Generalsiedlungsplan sieht die Bebauung des Ostens vor. Da hat die Bevölkerung alles. Einen Fluss, einen Park und den Wald. Das, was Menschen in einer Großstadt brauchen. Aber da bauen sie nicht. Ja? Lasst uns bauen. Und dann haben sie es gemacht. Aber erst 1929. Ja? Also es hat schon Probleme gegeben. Aber wieder, das mit der Balmsiedlung, das war sowas von einmalig. Das wiederhole ich so oft, weil ich, wie gesagt, aus eigener Arbeit das auch kenne. Aber man muss sagen, die Stadt war auch so, die Zeit war damals auch so progressiv, auch im Detail. Wie gestaltet man eine Küche? Welche Wege macht die Hausfrau? Taut hat ja ein Buch darüber geschrieben, ja, in der Küche. Wie müssen die Möbel angeordnet werden? Die Erfindung der Durchreiche. Das ist Epoche. Ja? Um die Arbeit leichter zu machen. Und auch die Abstände der Häuser. Die Idee, auch am 29. Februar muss die Sonne reinscheinen können in jeden Wohnraum. Und daraus, aus der Geschossigkeit, die Abstände entsprechend zu gestalten. Das haben wir im sozialen Wohnungsbau der DDR übernommen. Das war anerkannt. Also das ist nicht bloß so der Herr hier redet, das ist so die Wurzeln der Gestaltung unserer Wohnkomplexe, die wir zur DDR-Zeit sind im 20er Jahren. Das ist so. Ich habe den ersten großen Komplex, der nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, als selbstständigen Komplex. Es sind ja sehr viele gebaut worden, als Ergänzung vorhandener. Das war das erste. Aber der erste Komplex, der als Territorium und als Organ, Organismus selbstständig gewesen ist, mit allem, was es dafür notwendig für etwa 35.000 Menschen, mit Altenheimen und mit Kindereinrichtungen, Schulen, Verkehrsanbindung, das war eine Reform. Den habe ich vorbereitet und auch gebaut. Und das hat seine Ursachen in, sagen wir, das Gedankengut über die Grundsätze, wie man das gestaltet, vom Städtebau und auch von der Gestaltung der Wohnung, hat seinen Ursprung in den 20er Jahren.